Die heutige denn heißen? So, ich wollte noch mal den Satz 15.1. Den hatten wir am Freitag ja kurz hingeschrieben, dass ich so eine Störung der Linearisierung. Ich schreibe noch mal dahinter, das war ist gleich x Punkt, ist gleich f von x. F aus C1 stetig differenzierbar und dann ist A eben gerade die Jacobi-Matrix an der Stelle 0 mit ja, so wie es da steht, ist es noch nicht ganz richtig. Also die rechte Seite, die hier steht, hat dann natürlich im Wert 0, also x gleich 0 im RD, auch den Wert 0, sonst wird das hier gar nicht gehen. Stetig soll es sowieso alles sein. Okay. Gilt. Ja, da haben wir wieder mal die Aussage, dass wenn der Linearteil stabil ist, also wenn das Maximum der Realteile von Lambda, Lambda-Eigenwert von A, negativ ist, ja, dann ist diese Differentialgleichung, nicht die Differentialgleichung, dann ist die Ruhelage der Differentialgleichung stabil. Also sogar asymptotisch stabil. So, und das will ich auch noch ernsthaft beweisen. Das wird einer der letzten ernsthaften Beweise dieser Vorlesung sein. Also der den Anspruch erhebt, vollständig zu sein. Also wir gehen jetzt so vor. Ich wähle ein Delta, eben nicht ein Delta, sondern ein Alpha. Wir hatten gesagt, dass diese Differentialgleichung x Punkt gleich ax beziehungsweise die e hoch at-Funktion, die lässt sich abschätzen durch so ein exponentielles Wachstum. Wir mussten da so ein bisschen über das Rho rausgehen und mussten noch eine konstante k spendieren. Aber gut, zum Beispiel können wir hier Alpha gleich Beta halbe nehmen. Beta, wieso eigentlich Beta? Rho, Betrag halbe. Und dann hatten wir im Satz 14.4.2i gesagt, gibt es dann k, die Konstante mit der Eigenschaft, dass e hoch at Norm kleiner gleich k mal e hoch minus Alpha t. Für alle t größer gleich 0. Und aus dieser Abschätzung folgt, wenn wir hier eine Norm wählen, die nicht so abstrus ist, sodass die Einheitsmatrix Norm 1 hat, dann haben wir e hoch 0, hat Norm 1, damit ist also k größer gleich 1. Und wenn wir eine andere abstruse Norm nehmen, dann können wir halt sagen, ob da wählen wir k größer gleich 1. Gut, dann weiter. Jetzt benutze ich die Tatsache, dass meine Nichtlinearität klein ist, also dass g von x nicht sehr groß ist. Und jetzt gibt es ein Delta größer 0, sodass sobald Norm x kleiner ist als Delta, dann ist dieser Quotient kleiner als was weiß ich, was ich mir aussuche. Und das, was weiß ich, schreibe ich jetzt hin. Und schreibe dann gleich g von x kleiner gleich das, was weiß ich, mal x. Und hier suche ich mir gerade Alpha durch 2k. Das wäre, manche Leute nennen das dann ja auch Epsilon, nicht? Gut, insbesondere passe ich das also an diese Größen, die ich hier habe. So, und jetzt wollen wir zeigen. Wann immer ich eine Lösung von dieser gestörten Differentialgleichung, also der nicht-linearen, die in einer Epsilon-Umgebung von 0 startet, das Epsilon kleiner als Delta durch K. Ich werde gleich nochmal benutzen, dass Delta durch K kleiner gleich Delta ist. Ja, ich hatte mein K größer gleich 1, nicht? Für alle t größer gleich 0. Und, nee, Moment, langsam. So ist. Okay, dann ist Norm der Lösung. Lässt sich dann abschätzen durch k mal Epsilon mal e hoch minus Alpha halbe t. Ich verliere ein bisschen hier bei dem Alpha, nicht? Also der lineare Teil ging mit e hoch minus Alpha t. Hier bin ich nicht ganz so schnell. So, und damit habe ich, dass wenn ich hinreichend dicht an 0 gestartet bin, konvergiert meine Lösung gegen 0 und damit habe ich die asymptotische Stabilität. Also die behauptete asymptotische Stabilität. Tatsächlich wissen wir sogar noch ein bisschen mehr, nicht? Wir wissen sogar was über die Geschwindigkeit, mit der das gegen 0 konvergiert. Die ist sicherlich ein bisschen willkürlich, weil mein Alpha habe ich ja einfach nur gewählt, aber trotzdem. So, jetzt dazu ein Trick. Ich nehme eine solche, also eine solche Lösung, die in einem Startwert kleiner Delta durch K startet. Lösung. Also mit Norm x von 0 kleiner gleich Epsilon. Ja. So. Dann löst diese Funktion eine andere Differentialgleichung. Und zwar eine inhomogene lineare Differentialgleichung. Und zwar z-Punkt gleich az. Plus, also ich nehme die Lösung x von t, ich kenne sie, und schreibe sie jetzt einfach in das g rein. Dann kriege ich eine vektorwertige Funktion hier und jetzt bastel ich mir für diese feste Lösung x, bastel ich mir sozusagen eine neue Differentialgleichung. Ich lasse jetzt die z zu. Na gut, und das ist natürlich eine Lösung, denn wenn ich x einsetze, dann, ja, ich habe ja gerade eine Lösung von dem mit x drin. Ne? So, das ist noch nicht der Trick. Oder halt nur die eine Hälfte des Tricks. Die nächste Hälfte ist jetzt, wir haben eine inhomogene lineare Differentialgleichung. Und wir haben für inhomogene lineare Differentialgleichung eine Lösungsformel. Wir haben die Variation der Konstanten. Also ist nach Satz Welche war die Nummer 19? Das war die Variation der Konstanten. Dann schreiben wir lieber Variation der Konstanten etwas aus. So, jede Lösung, die allgemeine Lösung dieser inhomogenen linearen Differentialgleichung hatte eine bestimmte Form und wir hatten die hier mit einem, warum schreiben wir doch x von 0, wir hatten die hier mit einem c hingeschrieben plus dann dieser Integralformel 0 bis t und da steht jetzt e hoch a mal t minus s g von x von s ds. Also die Funktion x von t können wir damit, und das ist jetzt ernsthaft der Trick, können wir damit darstellen in einer Art und Weise, wie sie zunächst aus der Differentialgleichung überhaupt nicht ersichtlich ist. Das x ist die Lösung, die wir hier genommen haben. Eine solche Lösung. Von der ursprünglichen nichtlinearen Differentialgleichung, von der wir gar nichts wissen. So, dann haben wir diese inhomogene lineare Differentialgleichung aus dem Hut gezogen. Das dürfen wir. Festgestellt, alle Lösungen der inhomogenen linearen Differentialgleichung haben diese Gestalt. Also jetzt hier. Insbesondere ist mein x eine und x muss darum auch diese Integralgleichung erfüllen. Das ist nicht die Integralgleichung der Differentialgleichung, sondern ich habe hier diese Trennung von linearem und nichtlinearem Term mit drin. So, das war der Trick. So, und jetzt kommt nur noch sozusagen ein dumpfes Abschätzen. Also wir haben alle Terme, die wir hier hinsichtlich der Lösung stehen haben, können wir jetzt kontrollieren. Wir können das e hoch at mal x0 kontrollieren, weil wir diese Abschätzung haben. Wir können hier rechts diesen Term auch kontrollieren, weil wir hier ein e hoch at mit drin haben. Und das g haben wir ja nun klein gemacht. Ja, das machen wir jetzt mal im Detail durch. Also Norm x von t. Kann ich abschätzen, ich schreibe gleich kleiner gleich Norm von diesem hier plus Norm von jenem hier, ziehe das alles gleich rein. E hoch at mal x von 0 plus Integral Norm von 0 bis t, e hoch at minus s, g von x von s, ds. So, jetzt kann ich das abschätzen, kleiner gleich. Ja. Wie ich schon sagte, ich benutze das hier. K mal e hoch minus alpha t mal x0. So, jetzt ziehe ich die Norm auch noch in das gesamte Integral rein. Schätze ich hier nochmal den linearen Term, also dieses Matrixterm mit der Norm ab. Kriege ich dann plus Integral 0 bis t. Hier steht dann k mal e hoch Moment, minus Alpha T minus S. Das ist die Norm hiervon. Und jetzt mal G von XS, Norm von G von X von S. Und da schätze ich das hier ab. Mal Norm von, also mal Alpha durch 2K, Norm X von S. DS. Jetzt habe ich einen kleinen Schlenker gemacht. Nicht? Ich habe jetzt also diese Abschätzung hier benutzt für g von x von s. Das funktioniert natürlich nur, solange x von s kleiner als Delta ist. Das muss ich jetzt noch dazu schreiben. Sofern sichergestellt ist also x von s kleiner als Delta für alle 0 kleiner gleich s kleiner gleich t. Das will ich jetzt argumentieren, dass man das annehmen kann. Und dafür mache ich noch einen kleineren, mehr oder weniger technischen Trick. Ich setze also jetzt Psi von t. Ich multipliziere einfach mit e hoch alpha t x von t. Ich möchte in Richtung Gronwell. Und im Moment bin ich noch so ein bisschen Gronwell-fern, weil ich hier irgendwelche komischen Terme habe, die von der Zeit abhängig sind. Gronwell sagt ja, ich habe hier eine Konstante plus Integral. Diese Zeitabhängigkeit möchte ich wegkriegen, darum multipliziere ich es einfach damit durch. Hier steht noch irgendwie ein etwas wüstes Durcheinander. Das wird man gleich sehen, dass man das damit wegkriegt, indem ich einfach dieses E hoch Alpha T hochmultipliziere. Ja, jetzt zunächst mal ist dann natürlich x von 0. Das muss man jetzt beachten, aus welchem Grund. Dann ist Psi von 0 auf jeden Fall kleiner gleich Epsilon. Und das ist kleiner als Delta durch K und das ist kleiner als Delta. Dann schreiben wir noch dazu Psi von 0. Also Psi von 0 kleiner gleich Epsilon und das ist kleiner als Delta. Habe ich das Ding vergessen? Scheinbar. So, jetzt multipliziere ich das alles durch mit e hoch Alpha T. Schreibt noch dazu, solange x von s kleiner Delta bleibt, ist dann... So, jetzt muss ich aufpassen. Psi von T. Das ist einfach diese Ungleichung multipliziert mit e hoch Alpha T. Dann steht hier rechts kleiner gleich k mal x0. Und x0 ist von der Norm her kleiner als Epsilon. Plus, so hier ziehe ich das e hoch minus Alpha T raus und habe es mit hoch multipliziert. Das e hoch minus Alpha T ist also weg. Dann bleibt ein e hoch plus Alpha s t steht, weil das minus minus hier ist. Und dann habe ich plus Integral 0 bis t. Das k durch k hebt sich sowieso weg. Dann steht hier noch ein Alpha halbe. Alpha halbe mal. Und dann steht hier e hoch plus s mal Norm x von s. Und e hoch plus s mal Norm x von s ist ja gerade Psi von s. Plus Psi von s ds. Da sind jetzt 15 Multiplikationen drin. Ne? Also Sie gucken sehr, sehr konsterniert. Ja, das e hoch minus Alpha t ziehe ich einfach hier raus. Dann steht es vor dem Integral, e hoch minus Alpha t. Und jetzt habe ich alles mit e hoch Alpha t multipliziert. Okay, dann ist das e hoch minus Alpha t hier ganz verschwunden. Gut. Jetzt kann ich das Kronenwellenlemma benutzen. Jetzt habe ich nämlich irgendeine Funktion, kleiner durch Konstante plus andere Konstante mal Integral. Und Gronville schreibe ich nochmal hin. Phi von t kleiner gleich, wie schrieb das da? Alpha plus Beta mal Integral Phi von s. Daraus folgt, Phi von t kann ich abschätzen durch e hoch Alpha mal e hoch Beta t. Das war im Wesentlichen Grondel. Das benutze ich jetzt also hier. Ich schreibe es nochmal vernünftig hin. Aus dem Grondel-Lemma folgt. Psi von t. Kleiner gleich k mal Epsilon. Das ist das Alpha. Mal e hoch Alpha halbe. Mal t. Ja, das ist es. Und damit, dieses hier ist ja gerade x von t mal e hoch Alpha t. Das war ja Psi war ja gerade so gesetzt. Wo ist es denn? Ja, da unten. Und damit gilt diese Ungleichung jedenfalls solange x von s kleiner als Delta ist. So, und jetzt können wir aber argumentieren, dass wir diese Ungleichung haben und damit folgt. Achso, das schreibe ich hier nochmal hin. Entschuldigung. Daraus folgt also x von t kleiner gleich k mal Epsilon mal e hoch Alpha halbe t mal e hoch minus Alpha t. Das ist also gerade e hoch minus Alpha halbe t. Da kommt übrigens das halbe her. Und wir hatten behauptet, das ist jetzt gerade das, was schon weggewischt ist. Das ist exakt das, was wir zeigen wollten. Und das gilt also jetzt, sofern x von s kleiner als Delta gewesen ist, für s kleiner gleich t. Und nun wissen wir aber, dass Epsilon mal k, das ist kleiner als Delta. Und das heißt, wir wissen es also sozusagen für jedes s, was größer ist als 0. Denn wir können das... Hier steht noch eine Norm. Das können wir immer dadurch abschätzen. Und von daher kriegen wir es für alle t. Folgt also x von t kleiner Delta für alle t. Und damit die Aussage. Das heißt, damit folgt auch das hier für alle t. Die behauptete asymptotische Stabilität zur Folge hat. Gut, ja, dieser Trick, der hier ist, der hier im Endlichdimensionalen geschrieben ist, der wird tatsächlich sehr, sehr oft gerade auch in partiellen Differentialgleichungen verwendet. Da hat man dann zeitliche Ableitung, ist gleich linear plus nicht linear und typischerweise zeitliche Ableitung gleich linear, okay, U-Punkt gleich AU. Dieses A, was hier steht, ist im Unendlichdimensionalen oft ein nicht beschränkter Operator. Nicht stetig, ist gleich nicht beschränkt im Unendlichdimensionalen. Und diese Formel e hoch at funktioniert nicht mehr. Man hat aber im Unendlichdimensionalen dann sowas wie t von t, eine Einparameter-Halbgruppe von linearen Abbildungen. Und mit diesem t von t gilt dann diese Formel trotzdem, diese Interpretation. Und dann fängt man im Unendlichdimensionalen an, es ist ein richtiger Standardtrick, Abschätzungen zu machen, diese Art von Abschätzung. Also das ist nicht kein esoterischer Trick sozusagen, häufig verwandte Methode. So, ansonsten habe ich das jetzt nur gemacht, um anzugeben, dass ich weiß, was das Unendlichdimensionale ist. Also, weitere Bemerkung. Satz 15.1, den wir gerade bewiesen haben, sagt also nun, ist in der Differentialgleichung x-Punkt gleich f von x, fc1 mit Linearisierung a, Ruhelage 0, die Ruhelage. Des linearisierten Systems oder der Linearisierung. Das wird oft verwendet, diese Sprechweise. Die Linearisierung ist einfach das System, was man mit df nutzt. Ich mache die mal hier unten hin, die 0. Wenn die asymptotisch stabil ist, dann ist auch die Ruhelage 0 des nichtlinearen Systems. X Punkt gleich f von x gleich ax plus f minus ax, das ist gerade das g von x, asymptotisch stabil. Aha. Und man kann sich jetzt fragen, was passiert denn bei den anderen Aussagen, also wenn zum Beispiel das Nichtlineare, dass die Linearisierung instabil ist und das das geht tatsächlich genauso. Das will ich aber nicht ausführen. Also sobald mein maximaler Eigenwert oder Realteil von Eigenwerten Linearisierung. Wenn der also größer 0 ist, ja, dann ist die Ruhelage 0 von dem nichtlinearen System ebenfalls instabil. Ups, x Punkt gleich f von x. Instabil. Also instabil heißt einfach nur nicht stabil. Sie kann aber attraktiv sein. Dann aber eben nicht in dem Sinne, dass es alles gleich angezogen wird, sondern dass es erstmal wegläuft und dann vielleicht wiederkommt. Also in dem Sinne attraktiv. Das war genau das, was wir in dem Beispiel 13, welche Nummer? Naja, was wir in dem Beispiel schon gemacht hatten. Das diskutiere ich gleich sowieso noch mal ein bisschen genauer. 13.4 gezeigt. Das liegt einfach am C1. Also der Rest, also wenn ich A linear approximieren kann durch F linear approximieren kann durch A in der im Nullpunkt, dann bedeutet das gerade, dass der Rest geteilt durch Norm x gegen 0 geht. Das ist gerade die C1-Eigenschaft. Ja, also ich meine, ich habe hier...
Ups. Aber das ist doch der x gegen 0.
f von x minus f von 0 minus a mal x minus 0 geteilt durch Norm x minus, das ist Differenzierbarkeit im Punkt 0, achso, das konvergiert gegen 0. Okay, und das hier ist 0, das hier ist sowieso a, also es steht da f von x minus a von x, oder minus ax geteilt durch Norm x. Das wäre dann in diesem Fall einfach f von x minus ax geteilt durch Norm x. Und Differenzierbarkeit sagt, dass das gegen 0 konvergiert.
Für x gegen 0.
Für x gegen 0, ja, ja, das ist alles für x gegen, steht hier irgendwas anderes?
Sollte doch für x gegen
0 endlich. Nee, wenn das da gestanden hat, war es falsch. Also es soll auf jeden Fall, in dem Satz muss es geheißen haben, x Punkt gleich ax plus g von x mit Norm g von x durch x geht gegen 0 für Norm x gegen 0. Also es muss richtig in der Umgebung der 0 sein. Wenn ich es falsch geschrieben habe, tut mir leid. Das war auf jeden Fall Unfug.
War richtig.
Okay, gut, danke. So, dass das einfach nur eine Umschreibung ist. Nicht? Das f minus a ist ein g mit dieser Eigenschaft. So, jetzt ist die Frage, was passiert denn in diesem Grenzfall sozusagen, Rho gleich 0? Rho gleich 0, da war ja das lineare System stabil, sofern man nicht gerade noch irgendwelche nicht halb einfachen Eigenwerte hatte. Es war aber nie attraktiv, also es war nie asymptotisch stabil. Dafür musste Rho kleiner 0 sein, kleiner 0 sein. Nur dann wurde es attraktiv. Und hier ist es halt so, wenn ich eine nichtlineare Störung habe, also für x, für Rho gleich 0 ist alles möglich. Also lineares System, ich zeige das nur an drei einfachen Beispielen. Sehr krude. Eindimensional x Punkt gleich x hoch 3 in R. Hat Ruhelage 0. Das ist ein nichtlineares System. Linearisierung ist einfach die Jacobi-Matrix. In diesem Fall die 1x1-Matrix 2x. Die f von 0 ist einfach 0 natürlich. 2x für x gleich 0 ist 0. F' von 0 ist also 2x. Nee, 3x Quadrat an der Stelle x gleich 0 ist gleich 0. Und die Linearisierung hier, das ist eindimensional, das ist ein einfacher Eigenwert sogar. Ich meine, okay, das ist ziemlich banal. Linearisierung ist stabil, aber nicht asymptotisch stabil. Und nichtlineare Differentialgleichung. Ja, ich gucke mir mal an, was die macht. Die rechte Seite sieht halt so aus. X hoch 3 ist das einfach. Und die macht Folgendes. Sobald ich positiv, also rechts von 0 starte, zieht es mich raus. Ich habe x Punkt größer 0 überall. Und das heißt, ich wachse und es wird immer größer. Man kann das explizit ausrechnen. Ich habe es mir gar nicht überlegt. Das explodiert tatsächlich. Das ist schlimmer als x Quadrat sogar. Ne? Geht also schneller gegen unendlich als x Quadrat, diese Differentialgleichung. Und offiziell dürfen wir das hier nicht betrachten, weil wir immer angenommen haben, dass es für alle Zeiten existiert. Das ist aber undramatisch. Im Moment gucke ich mir nur die Stabilität der 0, also der Ruhelage 0 an. Die ist definitiv instabil. Also hier zieht es mich dahin weg, hier zieht es mich dahin weg. Rechts und links verhalten sich im Wesentlichen gleich. Einmal gegen plus unendlich, einmal gegen minus unendlich. Also die ist definitiv instabil, also echt instabil, weil sie sogar explodiert. Die Linearisierung schadet aber nichts, die ist stabil. Und ja, jetzt kann man die Vorzeichen einfach umdrehen. X Punkt gleich minus x hoch 3. Linearisierung ist Linearisierung. Ist genau die gleiche wie von plus x hoch 3. Ist einfach 0. ist stabil. Nicht-lineare Differentialgleichung. Ja, ich benutze das gleiche Bild. Ich benutze das gleiche Bild nicht, ich mache ein neues. Damit das mit den Farben, ja, ich muss das Vorzeichen hier umdrehen. Da ist es so, wenn ich hier links von 0 starte, habe ich ein positives Vorzeichen. X-Punkt gleich rechte Seite ist positiv, es zieht mich nach rechts, also zur 0 hin. Wenn ich rechts starte, habe ich ein negatives Vorzeichen und das konvergiert alles sehr schön für t gegen unendlich gegen 0. Also sogar asymptotisch stabil. DGL ist asymptotisch stabil. Also wie gesagt, bei Rho gleich 0 kann die nichtlineare Differentialgleichung extrem hässlich sein, sogar explodieren, so instabil. Oder auch wunderschön, asymptotisch stabil. Und die, an der Linearisierung nicht, sieht man nichts. Das ist immer die gleiche. Ich glaube, ich habe. Na, machen wir das trotzdem noch erstmal weg. Hier natürlich ein bisschen schlampig alles gemalt. Hier ist natürlich der Zustandsraum x, das ist nicht die Zeit. Hier ist mein f von x, also das f ist gerade das x hoch 3. Und ebenfalls hier ist der Zustandsraum und hier ist das f von x. Und diese Pfeile, die ich da gemalt habe oder so, beziehen sich eben einfach auf die zeitliche Entwicklung von Lösungen. So, jetzt könnte man noch sagen, ja, nochmal das Beispiel 13,4. Das war zweidimensional. Ich erinnere nochmal daran, das war gerade in Polarkoordinaten R-Punkt gleich R mal 1 minus R. Gerade zerbröselt. Und Phi-Punkt gleich Sinus Quadrat von Phi halbe. Und das hatte die attraktive, aber nicht stabile Ruhelage 1, 0. Ja, Phi gleich 1, 0. Und das Bild war damals so, das ist jetzt die XY-Ebene, nicht? Und R und Phi gemalt. Hatte hier die Ruhelage, hier diese Bewegung, die Phi-Bewegung, die, upsa. Sobald ich mit irgendwas größer als 0 startete, lief ich weiter bis wieder zur 0, wo es dann hier 0 Punkt von der rechten Seite war, Phi gleich 0 ist 0 Punkt. Und diese Dinger wurden allesamt angezogen von diesem Punkt. Also das wurde angezogen immer von der Trajektorie hier. Und dieser Punkt war halt in diese Richtung indifferent, nee, Entschuldigung, in diese Richtung attraktiv. Hier zieht es dahin. Und in diese Richtung war er instabil. Okay, jetzt gucken wir die Ableitung an. Das ist eine 2x2-Matrix. Achso, ich nenne diese Abbildung hier, wollte ich jetzt Platz lassen. Groß F von R Phi. Also dieser erste Eintrag ist der erste und der zweite Eintrag ist der zweite von Groß F. Und df von R Phi. Ja, wie sieht die Ableitung von so einer Funktion aus? Das ist einfach die Jacobi-Matrix. Ich muss die gesamten partiellen Ableitungen, die sich hier so aufhäufen, zusammensammeln. Erstmal erste Komponente nach der ersten Variablen, also das hier nach R abgeleitet. Dafür schreibe ich das nochmal um als R minus R Quadrat. Abgeleitet nach R ist das Grad 1 minus 2R. Da steht also 1 minus 2R. Dann die erste Komponente hängt überhaupt nicht von der zweiten ab. Die partielle Ableitung hiervon ist 0. Die zweite Komponente hängt überhaupt nicht von der ersten ab. Die partielle Ableitung danach ist 0. Und die partielle Ableitung hiervon nach Phi ist gerade 2 mal Sinus Phi halbe mal Cosinus Phi halbe mal 1 halb. Wenn ich das richtig gemacht habe, 2 mal Sinus Phi halbe mal Cosinus Phi halbe mal 1 halb, sodass die 2 gerade wegkürzt. Und ausgewertet in der Ruhelage 1, 0 kriege ich gerade, ja, minus 1, hier 1 minus 2, 0, 0. Und hier steht bei 0 gerade Sinus 4 halbe ist halt 0 und der Cosinus kann da machen, was er will, es bleibt 0. Und das Spektrum ist hier vergleichsweise leicht abzulesen. Sigma von df von 1, 0 ist halt gerade 0 und minus 1. Und der maximale Eigenwert ist natürlich die 0, der ist gleich 0. Ne? Also das Rho ist 0. Ich meine, die etwas komplizierte Schreibweise, ich sammle alle Realteile. Einfach gleich 0. Das heißt, wir haben exakt diesen Fall, wo ich gerade sagte, für Rho gleich 0 ist alles möglich. Wir haben natürlich eine Richtung, die stabil ist hier. Nicht? Die R-Richtung ist stabil. Hier zieht es mich an. Aber die Phi-Richtung ist nicht stabil. Da geht das hier sozusagen mit Steigung 0 in diese Nullpunkt, also hat sozusagen so einen Aufditscher hier. So, und was passiert hier? Ach so, und der Eigenwert 0 ist einfach. Insbesondere halb einfach. Das heißt, unser Satz sagt uns, diese Ruhelage, die Ruhelage, die Linearisierung hier, die ist stabil, denn wir haben Eigenwert 0 mit einfacher Vielfachheit. Sie ist nicht asymptotisch stabil. Also, schreiben wir mal hier hin. Hier ist ein Fall, wo die Linearisierung stabil ist, aber nicht asymptotisch stabil oder, um das andere Wort zu verwenden, nicht attraktiv und nicht lineares Originalsystem ist instabil, aber attraktiv. Unangenehm, ne? Also, ich habe gerade weggewischt, für Rho gleich 0 kann man gar nichts sagen. Ich glaube, das habe ich jetzt so ein bisschen nahegelegt.
Aber ist denn zumindest immer irgendein stabil oder attraktiv?
Also, ja, wir haben zumindest diese Sätze, sobald Rho kleiner 0 ist, sind beide asymptotisch stabil. Sobald Rho größer 0 ist, sind beide in, na, wie heißt das? instabil. Und nur für Rho gleich 0 habe ich das echte Problem. Halt, nicht? Also was heißt ein echtes Problem? Für Rho gleich 0 habe ich keine Aussage. Das ist aber so ein bisschen auch wie bei Extremwerte bestimmen. Wenn die Ableitung gleich 0 ist, kann es ein Maximum sein, Minimum, Sattelpunkt oder sonst irgendwas. Nicht? Also es ist die gleiche Art von Hintergrund, von Phänomen, was dahinter steht. Sodass der schöne Fall eben immer noch der ist größer 0, kleiner 0. Und der kriegt darum einen eigenen Namen. Okay, das sind die Beispiele, die jetzt um sind. Insgesamt also nochmal, hat die Linearisierung Eigenwert 0? Ja, okay, jetzt habe ich eben nur über den maximalen Eigenwert geredet. Ich kann aber ja das Ganze angucken, die Linearisierung Eigenwert 0 und dann auf den zugehörigen Eigenraum einschränken. Und da kann ich den gesamten Zirkus, den ich hier gemacht habe, wieder reproduzieren, sodass, okay, dann müssen die Stabilitätseigenschaften von der Linearisierung nichts über die Stabilitätseigenschaften des des Originalsystems sagen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten weiterzumachen. Also was jetzt dieses sozusagen Dilemma angeht. Das eine ist, man guckt sich diese gesamten Möglichkeiten, die hier auftauchen können, genauer an und arbeitet sehr sorgfältig, versucht Bedingungen, Kriterien, Charakteristika und so weiter zu formulieren. Das ist die eine Möglichkeit weiterzumachen. Die andere Möglichkeit ist anzunehmen, dass es nicht passiert. Und das macht die folgende Definition. Das ist eine Aussage, die vor allem auf rechte Seiten von Differentialgleichungen zielt. Ich schreibe sie jetzt aber allgemein nur als Bedingung an die rechte Seite. Ich habe eine Funktion auf RD definiert. Oder halt möglicherweise nur auf einer Teilmenge mit der Eigenschaft, dass 0 innerer Punkt ist, der Teilmenge. F soll C1 sein in dieser möglicherweise kleinen Umgebung der 0. Und außerdem soll die rechte Seite 0 sein. Also das heißt, ich betrachte bei Differentialgleichung Ruhelage F von 0 gleich 0. Dann heißt der Nullpunkt hyperbolischer kritischer Punkt. Von F natürlich. Ja, wenn alle Eigenwerte der Linearisierung von F in dem Punkt ich schreibe es mal von 0 jetzt hier im Nullpunkt Realteil ungleich 0 haben. Gut, und für solche Punkte kann man dann tatsächlich einen ziemlich tiefgehenden Satz beweisen. Und da sage ich jetzt schon, dass ich ihn nicht beweise. Der geht zurück auf zwei Menschen mit ähnlich klingenden Namen. Grobmann, Hartmann. Das ist, Grobmann ist ein Russe. Hartmann ist, glaube ich, ein US-Amerikaner, bin ich jetzt nicht völlig sicher. Die haben das wohl gleichzeitig oder nicht ganz gleichzeitig oder was weiß ich, aber so 59 bis 62 des letzten Jahrhunderts. Also nicht sehr alt, nicht extrem alt. Also wenn für die Differentialgleichung x-Punkt gleich fx. Wobei das f gerade wieder C1 ist, schreibe ich das nochmal hin? Ja, schreibe ich nochmal hin. Der Nullpunkt, ein kritischer Punkt. Ein hyperbolischer kritischer Punkt. Das heißt also insbesondere f von 0 ist gleich 0. Das heißt, das ist auch eine Ruhelage. Nicht? Also 0 ist eine Ruhelage von dieser Differentialgleichung. Moment, f aus C1 von d. Mich interessiert im Moment nur die Umgebung der 0. Außerhalb mache ich keine Annahmen. Ich habe also C1 in der gesamten Umgebung, also habe ich da jedenfalls Existenz von Lösungen, aber vielleicht verlassen Sie das D. Die können explodieren oder sowas, das interessiert mich im Moment nicht. Ja, dann gibt es Nullumgebungen. U und V. Sowie ein Homeomorphismus. H von U nach V. Ich erinnere nochmal daran, Homeomorphismus heißt gerade stetig, bijektiv, also umkehrbar und Umkehrbildung auch stetig. Umkehrabbildung auch stetig. So dass schreibe ich hier hin. Ja, ich löse die nicht-lineare Differentialgleichung phi von t. Ich schreibe diese Flusseigenschaft, diese Flussdingsbums dahin, wende dann h drauf an. Das ist das Gleiche, als ob ich erst h angewandt hätte und dann e hoch Linearisierung mal t genommen. Also als ob ich das lineare System angewandt hätte. Und das gilt für alle t. Ja, wie man vielleicht sofort sieht, kann es nicht für alle t gelten, ohne weitere Voraussetzungen. Denn sobald mein Phi von t mein d verlässt, bin ich sowieso aus dem Definitionsbereich vom f draußen. Also muss ich mich einschränken für alle t aus einer hinreichend kleinen Umgebung von 0. Gleich 0. Okay, und Phi ist halt der Lösungsfluss der Differentialgleichung. Und die Aussage von dem Satz ist im Wesentlichen, dass ich mache es mal hin. Wenn ich hier die Linearisierung betrachte, hier habe ich einen Eigenwert, einfachen Eigenwert positiv, einen einfachen Eigenwert negativ. Und so sieht dann das Verhalten der Linearisierung aus. Das ist im Wesentlichen e hoch d0f, also e hoch diese Matrix mal t. Und dann bedeutet das, es gibt eine kleine Umgebung, jetzt muss ich aufpassen, wo habe ich sie? Hier. Und h ist, ich hatte es mir überlegt, in welche Richtung das geht. Aha, okay. H bildet, das hier muss v sein. Und mein nicht-lineares System sieht dann ungefähr so aus. Ich mache das mal in noch zwei unterschiedlichen Farben. Das ist die stabile Richtung. Die instabile Richtung, die wird im nichtlinearen System verbogen. Upsa. Das ist die Null immer, nicht? Und die stabile Richtung ist diese hier. Die wird ebenfalls verbogen. Ich habe aber die gleiche Bewegung hier wie dort. Aha, das war nicht so klug. Ich habe das hier. Und zwischendrin habe ich auch diese gleiche Art von Anschmiegeverhalten. Also wenn ich außerhalb dieser zwei starte, kriege ich so eine Art von Bewegung. Und hier das hier. Und das wäre dann zum Beispiel U. U und V. H geht von da nach da, beziehungsweise H hoch minus 1 von da nach da. Sodass ich also Folgendes machen kann, ich muss die nichtlineare Gleichung, wenn ich die lösen will, starte ich hier in irgendeinem Punkt, werfe diesen Punkt mit H hier rüber, löse die lineare Gleichung, gucke mir an, was der macht, und dann löse die lineare Gleichung, dann werfe ich ihn mit H hoch minus 1 wieder zurück und kriege dann hier. Ja, h und h hoch minus 1 zu bestimmen, ist allerdings nicht ganz banal. Aber jedenfalls verhalten sich die beiden, das Nichtlineare und das Lineare, gleich. Letztlich, bis auf so ein bisschen Verbiegung. Das ist nicht der Fall, wenn 0 Eigenwert ist. Das war dieses Beispiel, was wir gesehen hatten, das 13,4, wo ein Punkt ist, wo das nichtlineare System rausläuft, und das lineare System einfach sitzen bleibt. Das lineare hat einfach 0 als Ableitung. 0 als Ableitung beim Linearen bedeutet, ich bleibe sitzen. Und man kann sich überlegen, wenn man so ein H hat hier und diese Eigenschaft hat, dann müssen sitzenbleibende Punkte in sitzenbleibende Punkte überführt werden. Das sieht man sehr schnell. Sodass man braucht diese Hyperbolizität. Gut. So, jetzt, wo ist das jetzt? Na, zum Beweis. Den werde ich nicht bringen, sondern nur verweisen. Wie gesagt, das ist schon etwas fortgeschrittener. Und es gibt mehrere Klassiker, Bücher der fortgeschrittenen Theorie von Differentialgleichungen. Pallas de Melo ist so ein Standardwerk, Geometric Theory of Dynamical Systems. Das ist der Springer 1982. Oder auch, also Ammann, dieses Buch Gewöhnliche Differentialgleichung, da ist das Theorem 19.9, Seite 287. Auf Seite 287 wird es formuliert. Der Beweis ist nur anderthalb Seiten lang und benutzt irgendwie eine Serie von Lemmas, die die vorherigen 15 Seiten umfasst. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Also von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und dieser Satz taucht tatsächlich in manchen Büchern über gewöhnliche Differentialgleichungen gar nicht mehr auf. So fortgeschritten ist er schon. Gut, Bemerkungen dazu noch? Aha, diese Differentialgleichung, nein, diese Gleichung h nach phi von t ist gleich linear d mal f mal t nach h, beziehungsweise allgemeiner, wenn ich zwei derartige Flüsse phi und psi habe, der muss nicht unbedingt linear sein, dass der eine Fluss und der andere Fluss topologisch konjugiert sind. Hier konkret das x-Punkt gleich f von x und dessen Linearisierung. x-Punkt gleich d0f mal x in einer Umgebung von 0. Lokal topologisch konjugiert. Sind. Und insbesondere passiert das, was das Bild da oben schon nahelegt, dass Lösungstrajektorien oder Lösungen des einen Systems in solche des anderen Systems überführt werden. Ich schreibe, dass man in dieser Form alle Lösungstrajektorien ineinander überführt. Gut, das Bild ist natürlich d-dimensional zu lesen. Nicht? Ich kann es halt nur zweidimensional malen. Also ich meine, ich kann hier mehrere Richtungen haben mit unterschiedlichen Stabilitätsverhalten. Also stärker anziehen, weniger stark anziehen, noch weniger stark anziehen, stark abstoßen, noch stärker abstoßen und gewaltig abstoßen und sowas. Also diese Sorte von Vielfachung, Stufungen von exponentiellen Anziehungs-Abstoßungsverhalten, die kann ich natürlich hier nicht malen. Die spiegeln sich aber alle in dieser Art von Homeomorphismus wieder. Die werden also alle übertragen. Das gesamte Bild, auch mit dieser Feinfächerung von verschiedenen Stabilitätsverhalten, ist im Nichtlinearen genauso wie im Linearen da. Und man nennt übrigens dann irgendwann später mal diese Sorten, das sind halt stabile Eigenräume von der Linearisierung. Dieses hier werden dann stabile bzw. instabile Mannigfaltigkeiten. Und die haben auch Mannigfaltigkeitsstruktur, Das heißt, es sind richtig Bilder unter H von diesem Homeomorphismus. Gut, jetzt habe ich die ganze Zeit hier über die Nullstelle 0 geredet. Das hat natürlich nichts damit zu tun, das ist nur der Einfachheit halber, damit man hier noch ein Symbol hat. Dazu noch die Bemerkung, dass anstelle des Nullpunktes geht in Definition 15.2, also der hyperbolische kritische Punkt und Satz 15.3, die Ruhelage. Das gilt auch für jede andere Ruhelage. X Stern von X Punkt gleich von X, beziehungsweise, das bedeutet jetzt ja gerade Nullstelle von F. Entsprechend. Das ganze Konzept hat nichts damit zu tun, dass das hier die Null ist. Na gut, beim Linearen ist das hier natürlich immer die Null, nicht? Also dann ist es hier noch so, dass ich etwas verändern muss, dass mein H hier eine Nullumgebung und hier eine Umgebung von dem X-Stern ineinander überführt. Aber das ist eine technische Auseinanderdröselung, die nichts mit der Idee zu tun hat. Nein, das Phi ist allgemein der Lösungsfluss von der nichtlinearen Differentialgleichung. Also Phi von t angewandt auf x, Phi von t, x Stern ist ja in dem Fall, in dem x Stern eine Nullstelle der rechten Seite ist, gleich x Stern für alle t. Das heißt, hier eben eine Ruhelage. Nur dieses x Stern im nichtlinearen System muss nicht unbedingt der Nullpunkt sein, das kann auch sonst wo liegen. Das passiert schon mal, dass nichtlineare Differentialgleichungen nicht nur den Nullpunkt als Ruhelage haben. Ich muss das gleiche Phi nehmen. Ja, das ist das gleiche Phi. Es ist immer noch der Lösungsfluss der nichtlinearen Differentialgleichung in der Umgebung von dem Fixpunkt oder in der Umgebung von der Ruhelage. Ich muss es nicht irgendwie verschieben oder sonst irgendwie was. Und muss auch nichts anderes einsetzen hier. Ja gut, was natürlich daran liegt, dass ich eine Ruhelage habe. Also das heißt, ich muss nicht irgendwie entlang einer Trajektorie linearisieren, weil ich ja eine Ruhelage habe. Ich sitze, bleib ja sitzen. In dem Moment, in dem ich entlang einer Trajektorie hier zum Beispiel linearisieren würde, dann ist es was anderes. Dann kriege ich wieder was Zeitabhängiges. Dann beschreibt das nicht mehr diese Differentialgleichung, die Linearisierung in der Ruhelage hier, sondern kriege ich eine andere Differentialgleichung, die sozusagen sich entlang hier bewegt und nichts mehr mit dieser zu tun hat, die nur dieses Verhalten beschreibt. Und da kann ich nicht mal mehr Bilder malen, weil dieses Bild dann da nichts mehr damit zu tun hat. Also das Bild hier in der Umgebung hat damit nichts mehr zu tun. Gut, das ist also jetzt soweit zu Ruhelagen von nichtlinearen Systemen. Und der nächste Punkt wäre jetzt tatsächlich, Sachen zu untersuchen, Stabilität von Lösungen des nichtlinearen Systems zu untersuchen, die keine Ruhelagen sind. Also tatsächlich zu gucken, was passiert entlang einer solchen Lösung. Das machen wir aber heute nicht mehr und dieses Semester auch nicht mehr, aber nächstes. So, jetzt wieder was ganz anderes. Abschnitt 16 ist Ljapunov-Funktion. So, als Vorbemerkung, wir bleiben hier bei Autonomen. Differentialgleichung x Punkt gleich fx. Tatsächlich gibt es hier eine Version, die auch zeitabhängig ist. Aber anders als bei der zeitabhängigen Untersuchung von Linearisierung oder sowas, geht ja auch. Ich könnte jetzt x Punkt gleich f von tx mit 0 Stelle f von t 0 identisch 0. Dann könnte ich linearisieren und dann bin ich aber schon verloren. Dann komme ich nicht mehr durch mit dem, was ich alles hier präsentiert habe. Das beruht schon alles darauf, dass ich hier eine konstante Matrix habe. Diese Sachen, die jetzt kommen, funktionieren alle auch für zeitlich abhängige, also nicht autonome. Also es gibt auch eine x Punkt gleich f von tx Version, die aber keine neuen Ideen oder nichts fundamental Allgemeineres braucht. Abgesehen davon, dass man einiges mehr an Buchstaben mit sich rumschleppen muss, weil man muss alles von t abhängig machen. Oder vieles. So, zur Motivation. Wir gehen wieder davon aus, wir haben eine nichtlineare Differentialgleichung x Punkt gleich fx, wo wir zunächst mal nichts über Lösungen sagen können. Gut, wir können die rechte Seite f inspizieren, ob wir Nullstellen finden. Das ist noch nicht ganz so dramatisch. Dann haben wir Ruhelagen. Dann, wenn wir aber irgendwas sagen wollen über Anziehungsverhalten oder langfristiges Verhalten von Lösungen, die weg hiervon starten, na gut, wenn ich hier was über Stabilität von Ruhelagen weiß, weiß ich ein bisschen was über die Umgebung, aber die kann klein sein. Aber zum Beispiel auch sowas wie, gibt es periodische Lösungen, können wir im Moment noch überhaupt nicht behandeln. Wir können im Moment nicht die rechte Seite, übrigens nicht nur wir, die kann man allgemein nicht so behandeln, nicht einfach auf die rechte Seite gucken und sagen, es gibt eine periodische Lösung. F von x gleich 0, kein Problem. Aber dass es irgendwie wiederkommt. Gut, jetzt zur Motivation nochmal die gedämpfte Schwingung. Die hatten wir ziemlich sorgfältig untersucht. Ich schreibe nur nochmal ganz kurz so zur Erinnerung. Y2 Punkt plus 2p y Punkt, das war die Reibung, das p, und Omega 0 bzw. Omega 0 Quadrat war die Federkraft gleich 0, also ohne irgendeine äußere Einwirkung. Y-assoziierte. Die zweidimensionale Version war ja gerade, ich nehme als Koordinaten y und y Punkt. Ich schreibe es gleich mit x. x1, x2 Punkt ist gleich x1 Punkt gleich x2 war ja gerade, ich nehme y, x1 gleich y und hier kriege ich dann x2 Punkt gleich minus 2p x2 minus Omega 0 Quadrat x1. Und das war ja was Lineares. 0, 1 minus Omega 0 Quadrat minus p angewandt auf x1, x2. Minus 2p. Und p war größer 0, war halt eine Dämpfung. Und wir wissen, dass 0 asymptotisch stabil ist. Denn wir haben die Eigenwerte, das ist eine lineare Differentialgleichung, die Eigenwerte berechnet. Die Eigenwerte sind ein bisschen komplizierter, hängen von Pi und Omega 0 Quadrat ab, oder Pi und Omega 0 ab. Das will ich jetzt im Moment gar nicht mal vertiefen, denn auch physikalisch ist ja klar, dass sowas, sowas ausschwingen muss, nicht? Und zwar kann man so argumentieren, also physikalisch. Ich gucke mir einfach die Energie an. Also die mechanische Energie. Ja, dann ist E die mechanische Energie, Summe der kinetischen und der potentiellen Energie. Und das ist im Wesentlichen, ja, die kinetische Energie ist das Quadrat der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist gerade x2 und die potenzielle Energie ist einfach die Lageenergie. Abhängig von der Federkonstanten hängt sie auch quadratisch ab von der Lage. Und da steckt halt drin, ich schreibe es nochmal hin, E-Kin und E-Pot. Potenzielle. Energie. Und hier das x1 Quadrat. Die potenzielle Energie ist das Integral der Federkraft. Also ich ziehe die Federnstückchen raus und dann ist das, was an Federkraft wirkt, einfach Integral über die Strecke, die ich rausgezogen habe. Und die Strecke, die ich rausgezogen habe, ist gerade x1. Das Integral über x1 ist gerade x2. Bis auf irgendwelche Konstanten. Achso, nee, Moment, x2 halbe, hier ist die Konstante. Bitte? Oh ja, danke. So, und diese Energie... Moment. Wie sie da steht. Die hängt natürlich vom Zustand ab. E x1, also Ort und Geschwindigkeit sind ja x1 und x2. Die hat ganz offenbar ein absolutes Minimum. Und zwar gerade in der Ruhelage. Ja, dann ist, hier stehen Summe von zwei Quadraten. Na klar, die Summe von zwei Quadraten ist 0, dann wenn beide Quadranten, also die Quadrikanten oder wie auch immer sie heißen, 0 sind. Absolutes Minimum. Und außerdem behaupte ich jetzt, sie ist entlang längs jeder, also ich werte die Energie in der Lösung aus. Und wenn ich das mache, ist sie streng monoton fallend. Zudem ist sie längst jeder Lösung strikt monoton fallend. Ja, es wird halt ständig was in Wärme verwandelt durch die Dämpfung. Und also physikalisch ist das ganz klar. Jetzt nehme ich hier einfach die Ableitung d nach dte. Das ist natürlich d nach dt e von x1 von t, x2 von t. Ja, das rechne ich einfach aus. Ich habe hier die Energie stehen, hier habe ich meine Lösung x1 Quadrat von t. Da steht halt auch dann Omega 0, Quadrat halbe, dann kommt das Quadrat raus. Achso, das lasse ich gleich weg. So, schreibe gleich Omega 0 Quadrat. Dann kommt mir hier mein Quadrat runter, das 2 kürzt die 2 weg, dann mal x1 Punkt. So, und x1 mal x1 Punkt, also jetzt schreibe ich nochmal hin, mal x1 Punkt. Plus, und dann steht hier noch ein halb x2 Quadrat abgeleitet, das heißt einfach x2 mal x2 Punkt. x2 mal x2 Punkt. Ja, und jetzt beachte ich, dass das hier gerade gleich x2 ist. x1 Punkt ist ja gleich x2. Hier beachte ich, dass x2 Punkt, einen Moment, da oben stand es ja noch, x1 Punkt gleich x2. x2 Punkt steht hier auch noch, ist einfach gerade gleich minus 2p x2 minus Omega 0 Quadrat x1. So, ich schreibe es nochmal hin, Omega 0 Quadrat mal x2 plus x2 mal minus 2px1 minus Omega 0 Quadrat x1. Dann sehe ich, dass sich das Omega 0 Quadrat x1 x2 und das x2 Omega 0 Quadrat x1 gerade wegheben, sodass insgesamt da steht, ist gleich, hier habe ich einen Fehler gemacht, ja, das 2p muss x2 heißen hier, sodass insgesamt da steht minus p mal x2 Quadrat. Und das ist offensichtlich kleiner gleich 0. Das heißt, die Energie, ausgewertet in irgendeiner Lösung, einfach hingerechnet, hin und her gerechnet ein bisschen, da kommt etwas, was nicht negativ ist, nicht positiv, Entschuldigung, raus. Gut, jetzt habe ich hier behauptet, dass es strikt monoton fallend sei. Meine Rechnung ergibt das nicht ganz. Nicht? Ich habe hier ein kleiner gleich 0. Ich habe kleiner 0, sobald x2 ungleich 0 ist. Aber sobald x2 gleich 0 ist, ist es gleich 0, sodass ich hier jetzt noch nicht striktes Fallen direkt schließen kann. Aber man kann sich physikalisch jetzt auf den Standpunkt stellen, dass x2 gleich 0 ja immer nur in einzelnen Momenten stattfindet. Ja, es ist immer nur ein Bruchteil einer Sekunde sozusagen. Es ist nicht dauerhaft gleich 0. Sodass dieses x2 läuft immer mal irgendwie durch 0 durch. Das x2 Quadrat toucht, also berührt die 0 nur kurz, sodass ich trotzdem mein e strikt monoton wachsen kriege, auch wenn die Ableitung hin und wieder mal ganz kurz 0 sein wird. Das ist jetzt aber physikalisch argumentiert. Darum schreibe ich auch. Das kann man natürlich alles präzise machen, aber man wird also physikalisch erwarten, dass die Energie, die natürlich ausgewertet in einer Lösung werden muss, für t gegen unendlich gegen 0 gehen wird. Und damit ja, die Energie konvergiert gegen 0, also muss hier das gegen die eindeutige, das absolute Minimum konvergieren. Da, wo der Wert gerade angenommen wird. Und das ist eben gerade die Nulllösung. Moment, das E gegen 0 und damit, na doch, das ist in Ordnung. Ja, hier jetzt. Zunächst mal dazu, wir wissen natürlich, dass die Lösungen von dieser Differentialgleichung gegen 0 konvergieren und wir wissen auch, wie sie das genau tun. Wir haben das sehr genau untersucht. Das heißt, diese Herleitung, die hier steht, ist eigentlich ein Rückschritt hinter unseren Erkenntnisstand. Also, dass jede Lösung gegen die Nulllösung in R2 konvergiert, gegen die Ruhelage, ja, denn wir können diese Lösungen halt explizit angeben. Wir kennen die Lösungen. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr ganz explizit. Ich will es noch ganz kurz anerwähnen. Das war ein bisschen kompliziert, aber es hing etwas von der Struktur dieser Eigenwerte, die von Pi und Omega 0 Quadrat abhängen. Ups, abhängig von Pi und Omega. Wenn Pi größer war als Omega 0, war es überdämpft. Dann hatten wir Verhalten einfach, jede Lösung ging exponentiell runter gegen 0 oder Pi kleiner Omega 0 war unterdämpft. Dann hatten die Lösungen noch Sinus- oder Cosinus-Terme mit drin, also es ging runter, so, so, so und da trotzdem durch eine exponentielle Dingsbums, Schranke. Oder halt Pi gleich Omega 0, das war der aperiodische Grenzfall. Aber alles lange Gerede und komplizierte Hingucken hin und her. In allen Fällen hatten wir exponentielle Konvergenz gegen 0, also insbesondere Stabilität der Ruhelage. Aber, so, jetzt haben wir diese viel weitergehende Kenntnis, die wir hier hatten, die wir hier richtig ausgearbeitet hatten, hier an dieser Stelle für diese Herleitung einfach E, Lösung einsetzen, ableiten und feststellen, es geht gegen 0. Ja, dafür brauchen wir überhaupt keine Kenntnis der Lösung. Dafür müssen wir gar nicht diese etwas komplizierten Fallunterscheidungen machen hier oder so, sondern wir rechnen einfach, wir setzen uns in die Energie ein, leiten ab, fertig. Wir müssen die Lösung nicht mal kennen, sondern nur eben diese Eigenschaft. Hier müssen wir sie gar nicht kennen. Wir müssen nur die Differentialgleichung kennen und dann diese Funktion, das E, halt die Energie. Wir brauchen nur eine Funktion. Wie hier die Energie, die entlang jeder Lösung fällt. Das ist also eine Methode, die auch dann noch funktioniert, wenn die Differentialgleichung nicht explizit lösbar ist. Und wir betrachten jetzt gar nichts mehr, sondern wir machen jetzt Schluss. Das geht dann also Freitag weiter.